Letzten Sonntag sind wir eingestiegen in unsere, wie wir schon gehört haben, in unsere Sommerpredigtreihe, eine lose Predigtreihe. Es gibt auch Unterbrechungen über das Hohelied im Alten Testament mit dem Titel Vom König geliebt. Und dieses Hohelied, das habt ihr sicher auch schon gedacht, ist ja schon ein spezielles Buch in der Bibel. 8 Kapitel. Und alle 8 Kapitel sind voller Liebeslieder oder Liebesgedichte. Und heute wollen wir weitere Schätze ausgraben aus diesem Hohelied. Und ich denke, es passt auch zur Kindersegnung, die wir vorher erlebt haben. Aber weil das Hohelied doch ein recht außergewöhnliches Buch ist in der Bibel und einige letzten Sonntag auch nicht dabei waren, könnte es vielleicht hilfreich sein, habe ich gedacht, dass ich auch heute kurz einfach 2 bis 3 Vorbemerkungen mache, ganz allgemein zu diesem Buch, weil es eben doch ein spezielles Buch ist in der Bibel. Als Verfasser wird ja im Buch selber der König Salomo erwähnt. Salomo war ja der König in der ganzen Geschichte Israels bis heute, der die größte Blütezeit des Staates Israel miterlebt hat. Er war damals auch der reichste König weit und breit und vor allem seine Weisheit, die war weltbekannt, die Weisheit Salomos. Und so saß Salomo oft trotz seiner großen Regierungsaufgabe viel in seinen königlichen Gärten. Man vermutet, dass die in den kühleren Tälern um Jerusalem waren, hochglanzgepflegte Gärten, das spürt man auch aus diesem Hohelied. Und da hatte er nebst dem Regieren 3000 Sprüche gedichtet, sagt uns die Bibel, und 100 Lieder. Und das schönste aller Lieder, so wird es auch genannt, ist eben dieses Hohelied. Und diesem Hohelied beschreibt Salomo, dass der König, und da meint er vermutlich sich selber, kann man aus dem Text entnehmen, um ein einfaches Bauernmädchen wirbt, nämlich die Sulamit als seine Braut. Und die Sulamit, die ist noch ganz scheu, ganz unsicher, lässt sie sich aber auf diese Beziehung ein und lernt dann immer mehr den Charakter dieses Königs entdecken. Aber eine berechtigte Frage ist immer wieder im Zusammenhang vom Hohelied, wie gehen wir dann mit diesem Hohelied richtig um? Denn es ist ja so, das sagt uns die Bibel auch, wir haben ein Problem mit dem Salomo. Dieser Salomo hatte ja 700 Hauptfrauen. Also da war ja die Sulamit, wenn sie überhaupt gab, nicht nur eine poetische Figur, was ich persönlich eher denke. Aber wenn sie gab, es war ja nicht nur lustig, eine von 700 Hauptfrauen sein. Und da hatte er noch 300 Nebenfrauen. Und die Bibel sagt uns auch ganz ehrlich, wie die Bibel eben auch ist, dass gerade dieses Verhältnis zu so vielen Frauen ihm letztendlich zum Verhängnis wurde. Das Hohelied, nicht nur das Hohelied, die Geschichte Salomos zeigt uns auch, Alter schützt vor Torheit nicht. Das ist ja eine tragische Figur eigentlich am Ende des Lebens. Und deshalb die Frage, ja, wie gehen wir dann da mit diesem Hohelied um? Wir glauben, ich mache es ganz kurz, dass das Hohelied ein Liebeslied ist, ganz einfach, so steht es auch, der die Schönheit der Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt. Und zweitens glauben wir auch, dass das Hohelied Gottes Wort ist. Deshalb gehört es ja auch zum Kanon vom Alten Testament und zum Kanon der ganzen Bibel. Das ist unbestritten. Und weil wir glauben, dass es Gottes Wort ist, auch dieses Beschrieb von der Liebe zwischen Mann und Frau, glauben wir auch, dass wertvolle Impulse drin sind in diesem Hohelied, auch für unsere Liebesbeziehungen oder auch für unsere, darf ich mal sagen, Ehen, wo wir drin sind. Ich glaube, dass das Hohelied uns wertvolle Impulse liefert, dass unsere Ehe, vor allem wenn wir schon länger verheiratet sind, nicht einschläft, nicht langweilig wird. Dass wir uns nicht auseinanderleben mit den Jahren, wie das so oft geschieht. Dafür ist uns das Hohelied geschenkt, als ganz einfach auch menschliches Liebeslied. Und weiter vom Neuen Testament bekommt dann das Hohelied noch einen tieferen Sinn. Vom Neuen Testament her gesehen geht es schon im Hohelied bildhaft um die Liebe zwischen Braut und Bräutigam oder zwischen Jesus, der Löser, als unserem Bräutigam und seiner heißgeliebten Gemeinde. Wir haben mehrere Stellen dazu. Ich bin diese Woche zum ersten Mal nach Corona auch wieder mit den Leitern in der Region Schaffhausen zusammengesessen zu einem Frühstück und haben ausgetauscht. Da war auch einiges an Frust zu hören. Corona hat auch in der Gemeinde einiges zerstört. Pastoren müssen zum Teil die Arbeit wieder aufbauen, die sie über Jahre sorgfältig aufgebaut haben mit Gottes Hilfe. Da ist einiges an Frust, hat sich da auch angesammelt. Aber dann haben wir uns, und das hat mir so gefallen, darauf besonnen, wie lieb Jesus seine Gemeinde hat. Wir haben viele Stellen. Eine, zum Beispiel im Petrusbrief heißt es, das Geheimnis zwischen Jesus und seiner Gemeinde und den Christen ist wie Braut und Bräutigam. Dieses Geheimnis, dieses Evangelium, das ist so gewaltig, dass sogar die Engel gelüstet, da hineinzuschauen und das mitzubekommen. Es hat einen tiefen geistlichen Sinn. Und das Besondere am Hohelied ist ja auch, wir finden im Hohelied eine Fülle von Formulierungen, von Bildern aus der Natur, aus diesen königlichen Gärten, das spüren wir, aber auch aus der Kunst, aus der Architektur. Da merken wir, ein hochintellektueller Mann war dieser Salomo. Aber das hat auch seinen Sinn, warum so viele Bilder sind. Weil eben das Hohelied nicht nur unseren Verstand ansprechen will, unser logisches, rationales Denken, sondern vor allem auch unser Herz. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen wieder ein Stück weit mehr Zugang zu diesem besonderen Buch bekommen. Wenn ich jetzt einen weiteren Text lese, aus Hohelied 1 ab Vers 12. Da sagt sie, die Braut, die Sulamit, im Vers 12, wenn mein König mit mir speist, oder wenn ich, man kann euch übersetzen, mit ihm an der gleichen Tafelrunde sitze, riecht er den Duft meines Nardenöls. Weiter sagt sie, mein Geliebter ruht an meiner Brust, wie ein Säckchen gefüllt mit Myrrhe. Er duftet wie die Blüten des Henna-Strauchs, der in den Weingärten von Engedi wächst. Und dann kommt der König, jetzt redet der König im Vers 15, der Bräutigam, er sagt, wie schön bist du, meine Freundin, wunderschön bist du, deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Und jetzt redet wieder die Sulamit, wir merken, da ist große Nähe, und sagt, schön bist du auch, mein Liebster, wie stattlich bist du anzusehen. Das Gras ist unser Lager, Zedern sind die Balken unseres Hauses und sie pressen unser Dach. Hier wird uns unglaublich intensiv beschrieben, wie nah der König seiner Geliebten ist und umgekehrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Hohelied lest. Vielleicht denkt ihr, ich finde das ein bisschen peinlich. Oder für mich ist das ein bisschen zu blumig, diese Sprache. Es geht mir manchmal auch ein bisschen so, wenn ich das Hohelied lese. Es ist doch ein bisschen übertrieben. Man kann doch auf dem Boden der Realität bleiben, auch in der Liebe zwischen Mann und Frau oder nicht. Was wird da alles gesagt? Aber wenn wir uns wirklich in diese Formulierungen hinein vertiefen, dann merken wir immer mehr, das hat schon etwas Faszinierendes. Warum? Es geht hier um eine Sprache der Vertrautheit, eine Sprache der Beziehung. Wir Menschen, wir kommunizieren ja normalerweise auf zwei verschiedene Arten. Wir reden zueinander in der Informationssprache. Und deshalb schicken wir auch unsere Kinder in die Schule, dass sie informiert werden über Mathe, über Geografie, über Naturkunde, über Geografie und so weiter. Und auch schon heute Morgen haben wir einen Teil, nicht alles, von Hans Martin. Ein Teil war Informationssprache. Er hat informiert. Das ist eine Art, wie wir kommunizieren. Dann haben wir auch noch eine andere Art, wo wir kommunizieren. Man kann das nennen die Motivationssprache. Das entdeckt schon ein ganz kleines Kind, das schnell herausfindet, wenn ich lange genug schreie und lange laut genug schreie, dann kann ich den Service der Eltern beeinflussen. Da machen vielleicht auch die Tanten, die um mich herum sind, Dinge, die sie normalerweise nicht tun würden. Das ist Motivationssprache. Und die kennen wir alle. Wir werden jeden Tag durch Worte bewegt von anderen Menschen. Oder heute im Gottesdienst. Das ist echt der Sinn vom Gottesdienst, dass wir bewegt werden durch die Worte von Gott. Motivationssprache. Und umgekehrt bewegen wir immer auch andere Menschen mit Worten. Das ist ja die Basis der Wirtschaft, die Basis der Werbung, die Motivationssprache. Da ist nichts Negatives dran. Aber jetzt gibt es noch eine dritte Sprache, mit der wir kommunizieren. Das ist eben diese Sprache der Beziehung. Diese Sprache der Vertrautheit. Und wann entdecken wir diese Sprache? Wir haben es vorhin gerade erlebt bei der Einsegnung, wenn ein Kind zur Welt kommt. Automatisch stellen wir auf diese Sprache. Automatisch. Wie reden wir zu einem Säugling? Wir erklären Mathe, die schwersten Formeln. Nein, was machen wir? Wie reden wir zum Säugling? Wir sagen, du, 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 oder? Also reden wir so mit dem Kassierer im Mikro oder im Coop. Er würde sagen, du, 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 oder? Aber das Kind reagiert, das ist die Beziehungssprache. Wir streicheln das Kind, wir küssen das Kind. Und das Kind versteht diese Sprache. Und deshalb beginnt auch das Hohelied mit diesem Vers. Wir haben es letzten Sonntag erlebt. Küss mich immer wieder. Das ist die Beziehungssprache. Diese dritte Sprache, diese Vertrautheitssprache. Und wann entdecken wir die auch noch? Ganz einfach dann, ich hoffe, dass es vor der Geburt schon begonnen hat, nämlich wenn wir eben die Liebe zwischen Mann und Frau entdecken. Erinnert euch zurück noch an die Verliebtheitsphase, da habt ihr plötzlich ganz andere Wörter gebraucht. Mögt ihr euch noch erinnern? Beziehungssprache. Darf ich euch wieder ein bisschen herausfordern, die wir, und ich zähle mich auch dazu, die schon länger verheiratet sind. Ich glaube, das Hohelied will uns daher auch herausfordern. Wie ist es bei uns? Wenn man schon länger verheiratet, das ist man ja so viel beschäftigt. Und das viel beschäftigt sein, das beeinflusst auch unsere Gespräche. Wir reden über was? Über Kinder, über die Schule, wir reden über das Geschäft, wir reden über den Garten, wir reden über das Kaninchen, das das Beinchen gebrochen hat oder nicht mehr richtig frisst. Und dann gehen wir vielleicht als Ehepaar wieder mal ein Wochenende ganz allein für uns verbringen wir. Und was kann da passieren? Wir sind ganz alleine. Keine Schule ist da, das Geschäft ist nicht da, das Kaninchen ist zu Hause. Und manchmal weiß man plötzlich nicht mehr, was reden. Ich höre das auch immer wieder von, wenn die Kinder ausfliegen, dass Ehepaare wieder neu lernen müssen zu reden. Und das ist eine Chance, wieder diese Beziehungssprache von damals aufzufrischen, dass wir buchstäblich den anderen wieder, wie früher, mal die Hand halten, lange halten und vor allem nachfragen, wie geht es dir eigentlich? Nicht den Kindern in der Schule, das Geschäft, das Kaninchen zu Hause, sondern wie geht es dir wirklich? Wie geht es dir? Dass wir das spüren, was empfindet der andere. Und genau diese Beziehung und diese Vertrautheitssprache ist so wertvoll. Die hilft uns auch in unserer Beziehung, in unserem Verhältnis zu unserem Erlöser Jesus. Diese Sprache, die hilft uns auch beim Beten. Denn beim Beten geht es ja nicht darum, dass wir Gott informieren in erster Linie. Herr, du siehst und du siehst und ich erkläre, dass die Sache ist so und so. Natürlich dürfen wir das auch machen. Aber es geht im Gebet nicht um Information, weil Gott noch viel mehr weiß als wir. Er ist ja allwissend. Wir müssen ihn nicht informieren. Und beim Gebet geht es auch letztendlich nicht in erster Linie ums Motivieren. Herr, du musst das und dieses tun. Warum nicht? Weil Gott ethisch doch weit über uns steht. Er weiß besser als wir, was gut ist. Versteht mich richtig, das schließt ja nicht die Fürbitte aus. Dazu werden wir aufgefordert. Ich will damit nur zeigen, es geht im Beten eben noch mehr als Information, noch mehr als Motivation Gottes. Es geht eben auch darum, wie wir es hier im Hohelied auch sehen. Es geht, was bleibt noch übrig? Es geht um diese Sprache der Vertrautheit. Die Sprache der Beziehung. Und genau um diese Sprache geht es im Hohelied. Wenn uns die Sulamit im ersten Vers vom heutigen Text sagt, wenn mein König mit mir speist, dann riecht er den Duft meines Nardenöls. Das ist Vertrautheit. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat sich hier die Sulamit an das erste Date erinnert mit dem König, wo sie zum ersten Mal als Hirtenmädchen an seiner Tafelrunde sitzen durfte, am gleichen Tisch mit ihm. Und wir wissen von Salomo, der hatte ja wie kaum ein anderer das kultiviert, auserlesene Speisen zu genießen, herrliche Tafelrunden zu organisieren. Und jetzt stellen wir uns mal die Sulamit vor, die zum ersten Mal dabei eingeladen wird an dieser königlichen Tafelrunde, die in einer Bauernhütte vielleicht aufgewachsen ist, Hirtenhütte. Oh, noch nie so auserlesene Köstlichkeiten gesehen, noch nie einen solchen Prunk. Aber hier geht es ja noch um mehr. Es heißt hier, wenn der König mit mir speist oder ich darf an seiner Tafelrunde sitzen, riecht er den Duft meines Nardenöls. Er riecht mich, das ist wieder Beziehungssprache. Er nimmt mich ganz wahr. Er schenkt mir seine volle Aufmerksamkeit. Er spürt mich, der König, hat noch viele andere Leute da, aber er spürt mich. Er riecht mich, das ist Beziehungssprache. Also unglaublich intensiv wird hier beschrieben, wie nah der König seiner Geliebten ist und umgekehrt. Und um das genau geht es auch im Neuen Testament. Es geht um diese Nähe, es geht um diese Vertrautheit von Jesus, dem Erlöser. Ich sage es gerne wieder, es gibt ganz viele Bibelstellen, die das zeigen, zwischen Jesus als unserem Erlöser, als dem König, zu uns als seiner Gemeinde, zu uns Christen. Ich zitiere nochmals das Wort, das Hans-Martin schon beim Eingang zitiert hat, wo man das sehr schön sieht aus Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür. Und da meint Jesus die Herzenstüre, die Tür zu unserem Innersten. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür von jedem Menschen und klopfe an. Jesus bricht nie in ein Leben hinein, er ist eben Bräutigam, er wirbt. Er schlägt nicht Türen ein. Aber wer mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft, oder im Grundtext heißt, das Abendmahl mit ihm halten. Jetzt sind wir wieder beim Hohelied. Ihr sitzt am Tisch des Königs. Ihr sitzt am Tisch des Königs. So nah will uns Jesus sein, jedem Menschen. Und es ist auch möglich, weil Jesus all das Trennende, das zwischen ihm und uns steht, all unsere Schuld und unsere Sünde beseitigt hat am Kreuz. Und deshalb dürfen wir noch heute diese einzigartige Nähe, die hier beschrieben ist, zu Jesus genießen. Vor allem im Gebet. Und eben auch durch diese Sprache der Vertrautheit, indem wir ihm ganz offen und ehrlich sagen können, jederzeit, was uns innerlich bewegt. Mit dem wir Mühe haben. Mir hat einmal ein Seelsorger gesagt, als ich so richtig gefrustet zu ihm kam, hat er zu mir gesagt, sag das immer wieder, Jesus, der kann mehr aushalten als jeder Mensch. Sprache der Vertrautheit. Was mich frustet, wo ich Mühe habe, ist besser, wenn wir das Jesus sagen, als da herumposaunen. Das kommt oft nicht gut. Und wir werden noch schuldig dazu. Wir dürfen auch sagen, was ihm freut. Wir dürfen ihm auch unser Innerste, unsere Gefühle preisgeben. Deshalb sind wir manchmal auch froh, dass wir eben alleine sind, dass niemand das hört. Das ist Beziehungssprache. Wir dürfen auch singen. Letzten Sonntag sagte meine Frau zu mir am Nachmittag, wir machen noch eine kleine Radtour. Da sind wir losgefahren Richtung Deutschland, hatte fast keine Leute, wahrscheinlich waren die meisten vor dem Fernseher, im Fußball. Und dann hat's mich emotional irgendwie gepackt und ich habe losgesungen. Es hat wahrscheinlich fürchterlich getönt. Aber ist ja egal, war ja niemand da. Beziehungssprache. Das dürfen wir machen, singen. Und das Schöne ist, wir sehen es da im Text, ich blende ihn nochmals ein, dieser Vers, er riecht das. Er riecht das. Und ich glaube, diese innere Nähe zu pflegen, zu Jesus und zu genießen, das ist etwas vom Erfüllendsten, was ein Mensch überhaupt genießen kann. Erfüllendsten. Und das wird auch hier schön beschrieben im nächsten Vers, wo die Sulamit schwärmt und sagt, das Gras ist unser Lager, wo wir eben diese Nähe pflegen. Zedern sind die Balken unseres Hauses und sie pressen unser Dach. Ich sage es noch einmal, diese innere Nähe zu erleben und zu genießen zu unserem, darf ich sagen, Seelenbräutigam, zu Jesus, ist etwas Erfüllendstes, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Das Gras ist unser Lager, sagt die Sulamit, das heißt die Natur. Es gibt Menschen, die haben das entdeckt, Christen, sie machen regelmäßig Gebetsspaziergänge mit Jesus, eben im Gras oder im Wald. Hat zwar keine Zypressen bei uns, aber dafür Tannen und andere Bäume. Einfach mit Jesus reden kann, in dieser Beziehungssprache, in dieser vertrauten, ehrlichen Sprache. Muss keine schöne sein. Oder am Morgen, das empfehle ich immer wieder auch, das ist eine gute Angewohnheit, regelmäßig suche ich mir eine stille Ecke mit meiner Bibel, wo ich einen Abschnitt lese aus Gottes Wort. Ich war diese Woche mit einem Mann, einem jungen Mann im Gespräch, der noch nicht lange zum Glauben kam. Und er hat mir erzählt, das war gewaltig, als ich zum ersten Mal merkte, dass Gott mit mir redet. Ich habe sofort gewusst, das ist Gott. Und manchmal sagt er, erlebe ich es immer wieder, dass Gott so direkt zu mir redet. Und dann hat er gesagt, aber manchmal gibt es lange Pausen. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du was? Jedes Mal, wenn du in der Bibel liest, redet Gott zu dir. Also wenn du am Morgen nur wenig liest, vielleicht 10 Verse, dann redet er. Der war ganz erstaunt. Das könnte ich mal probieren. Wenn Gottes Wort gepredigt und gelesen wird, spricht Gott immer. Ja, aber diese Predigt hat mir nichts gebracht. Die Frage ist immer, ob wir hören. Und das Geniale ist für mich als Pastor, auch wenn meine Predigt schlecht ist, aber ich Gottes Wort predige, dann hat Gott geredet. Gott kann reden durch schlechte Predigten und durch schlechte Pastoren, zum Glück. Aber wenn Gottes Wort gelesen wird und gepredigt wird, redet er immer. Die Frage ist nicht, dass Gott nicht redet. Jemand hat irgendwas, wir sollten aufhören zu beten, Herr, rede durch dein Wort, ist Quatsch. Gott redet immer durch sein Wort. Die Frage ist, ob ich höre. Ob ich eingestellt bin zu hören. Das ist die Frage auch an euch heute Morgen und bei mir auch in der Vorbereitung. Will ich hören? Er redet immer. Ich habe so Freude gehabt, der junge Mann hat es scheinbar noch nie gehört, bin ich ein bisschen erstaunt. Ich habe gesagt, das will ich versuchen. Muss ich nicht warten, Monat, bis Gott vielleicht irgendwie so übernatürlich spricht, sondern er redet immer, wenn ich sein Wort lese. Frage ist, ob ich höre. Das ist die Frage. Oder manche haben weite Arbeitswege im Auto, wunderbare Möglichkeiten, mit Gott zu reden, diese Nähe zu genießen. Das Wertvollste, das wir Jesus geben können als Christen, ist unsere Zeit. Das sehen wir auch im Hohelied. Darf ich noch ein bisschen weiterfahren, zum nächsten Vers gehen? Mögt ihr noch? Geht's? Noch? Vers 13, der nächste Vers, da sagt die Sulamit, mein Geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säckchen mit gefüllter Myrrhe. Myrrhe waren wohlriechende Salben, die damals im Altertum hoch geschätzt wurden, importiert wurden, auch teuer. Zum Beispiel das Salböl aus Harz wurde eingesetzt, oder eben aus von Myrrhe, Entschuldigung, das Salböl aus Myrrhe wurde schon eingesetzt in der Stiftshütte als Salböl, später dann auch im Tempel. Und oft war es so, wie wir es hier beschrieben, gelesen haben, die Frauen trugen oft, natürlich die reicheren Frauen trugen oft so Lederbeutelchen um ihren Hals mit Myrrhe gefüllt. Oder Weihnachtsgeschichte, da kommt uns die Myrrhe auch bekannt vor, muss ich nicht weiter erklären. Die Weisen aus dem Morgen haben Myrrhe zu Jesus gebracht. Alles vorgebildet, hier schon im Hohelied. Und als Jesus gekreuzigt war, haben sie ihn begraben und seine Nachfolger haben ihn mit Myrrhe einbalsamiert. Weil sie ihm so ihre Nähe zeigen wollten. Was für ein schönes Bild. Und es ist hier schon vorgezeichnet. Es heißt hier zum ersten Mal im Hohelied im Vers 13, mein Geliebter ruht an meiner Brust. Wir finden das nachher noch 30 Mal, diese Formulierung im Hohelied. Mein Geliebter. Was heißt das? Niemand ist mir so nah wie eben der Geliebte, wie der König. Und da finden wir auch Parallelen dazu im Neuen Testament. Jemand hat es mal ausgerechnet und nachgeforscht und hat herausgefunden, dass es fast 200 Mal im Neuen Testament gibt es diese Wortkombination aus zwei Wörtern. En Christo heißt es auf Griechisch. En Christo. Wisst ihr, was das heißt? Ich habe schon oft darüber gepredigt, weil es eben so wichtig ist. Es heißt in Christus. In Christus. Was heißt das? Wer Jesus aufgenommen hat in sein Leben, wer Christ geworden ist, bei dem ist Jesus nicht nur einfach noch im weiten Weltall irgendwo, natürlich, das ist er auch. Wer Jesus aufgenommen hat, da ist Jesus nicht einfach im Himmel oben, natürlich, dort ist er auch. Wenn jemand Christ geworden ist, dann ist Jesus auch hier im Gottesdienst nicht irgendwo anwesend, das ist er, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, ist er. Mitten unter ihnen, aber er ist nicht nur neben dir auf dem Stuhl, das wäre ja auch schön, Jesus neben dir auf dem Stuhl, unsichtbar. Es ist mehr. Es ist en Christo. Er ist in mir. Und wenn jemand in mir ist, das ist maximale Nähe, die überhaupt möglich ist. Seid ihr einverstanden? Der liebste Mensch, den ich habe, der ist im besten Falle neben mir. Und einige sitzen neben ihrem liebsten Menschen. Ich finde das schön auch im Gottesdienst, wenn das möglich ist. Nächsten Sonntag werde ich nicht predigen, sage ich mal zu meiner Frau, Schatz, heute möchte ich sitzen, dann nicht zu jemand anderem. Ich möchte wieder neben dir sitzen, auch im Gottesdienst. Das ist doch schön, der liebste Mensch neben sich zu haben. Aber er ist nicht in dir. Und das Problematische ist ja, dass ein Mann nie ganz verstehen kann, wie eine Frau tickt und umgekehrt. Stimmt's oder stimmt's nicht? Meine Frau sagt mir nach 30 Ehejahren noch, kürzlich wieder, Matthias, ich tick eben anders als du. Eigentlich weiß ich es ja, oder? Aber es gibt so Geheimnisse, auch wenn wir ganz eng und einander ganz lieb haben, wir können einander nie in die Tiefe verstehen. Aber wenn jemand in uns ist, und das ist Jesus, das ist die maximale Nähe, die wir haben können. Niemand kann uns näher sein als Jesus. Auch eine große Ermutigung für die Unverheirateten oder auch für die Witwen und Witwer. Niemand kann so nahe uns sein wie Jesus. Und deshalb sagt Jesus, ich greife jetzt nur eine Stelle heraus, Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist nicht theoretisch. Das heißt, wenn ich diesem Jesus, der in mir ist, durch den Heiligen Geist Raum gebe, wenn ich ihn regieren lasse, wenn ich ihn in mir wohnen lasse, dann tue ich, ich sage es einmal so, automatisch das, was ihm gefällt. Wenn Jesus in mir Raum, wenn ich ihm Raum gebe in meinem Leben, dann strahlen wir automatisch etwas aus von seinen Werten. Mach ein Beispiel. Wenn jemand meine Erwartungen erfüllt, dann spiele ich nicht beleidigte Leberwurst. Vielleicht für einen Moment schon, weil ich reingefallen bin. Auf die lange Zeit kann ich das nicht machen, wie in Jesus in mir wohnt, weil er sagt mir, das ist nicht recht, das ist nicht mein Wesen, beleidigte Leberwurst zu spielen. Das ist eine ganz praktische Sache. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und deshalb ist es das Ziel des Hoheliedes, einerseits, dass die Braut die Nähe des Königs, des Bräutigams genießen kann, aber ein weiteres Ziel ist eben auch, dass diese Braut des Königs immer mehr auch zur Königin wird. Das heißt, Trägerin der Werte von Jesus ist. Ich habe in der Vorbereitung von dieser Predigreihe ein Doku geschaut, den ich sonst nicht geschaut hätte, nämlich über die Königin Letizia von Spanien. Die macht das professionell, war Journalistin, ist heute Königin und sie braucht diese Autorität, die sie eben hat, als Ehefrau jetzt, nicht mehr nur Braut, Ehefrau des Königs von Spanien, um die Werte des Königshauses von Spanien zu verbreiten. Sie fördert Schulen, wenn sie da hingeht, dann ist die ganze Medienmeute mit ihr. Gewalt gegen Frauen, sie versucht so mit ihrem Einfluss, mit ihrem königlichen Handeln die Werte des Königshauses von Spanien, ob das immer ehrlich ist, weiß ich nicht, aber sie versucht das zu repräsentieren. Und genau um das geht es auch bei Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich mache ein praktisches Beispiel. Ich weiß von einem Mann, der heißt Fritz, und der wohnte in einem Haus, wo es noch andere Wohnungen gab. Mehrfamilienhaus. In diesem Haus hatten sie einen gemeinsamen Keller. Und es gab dort eine andere Familie, die dort wohnte, die mochte die Christen überhaupt nicht riechen. Und was haben sie gemacht? Sie haben den gläubigen Fritz mit seiner Familie geärgert, wie sie nur konnten. Sie hatten einen gemeinsamen Keller und sie haben wieder Dinge dort geklaut, Dinge weggenommen. Und was hat der Fritz gemacht, der gläubige Fritz? Es hat ihn grauenhaft geärgert. Und als er diesem Hausmann begegnete, diesem Nachbarn, die wussten dann, das sind die haben das herausgefunden. Er war so verärgert, er konnte dem nicht mehr ins Gesicht sehen. Spürte aber die Blicke des anderen, der hämisch so geschmunzelt hat, ich hab dich, Christ. Und der Fritz, der hat das beschäftigt, er hat gesagt, ich bin doch Christ, ich muss doch Liebe üben. 1. Korinther 13, die Liebe ist freundlich, die Liebe ist langmütig, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und jemand in seiner Gemeinde hat noch gesagt, du musst deinen Namen einsetzen, dass das besser wirkt gegen deinen Nachbarn. Hat er gemacht, der Fritz ist freundlich, der Fritz ist langmütig, der Fritz ist geduldig. Und da kam wieder der Nachbar um die Ecke und der Fritz sah wieder auf den Boden. Und er hat gemerkt, so funktioniert's nicht, so ist der Fritz nicht. Und da hat er etwas gemerkt, plötzlich hat er gemerkt, das ist Jesus, der so ist, nicht ich, der Fritz ist nicht so. Aber die Liebe von Jesus, die in meinem Herzen ist, die kann diese Feindschaft überwinden. Und was ist passiert? Er hat erzählt, dass der Nachbar zum nächsten Mal ihm begegnet ist, konnte er ihm ganz offen und wohlwollend in die Augen schauen. Und was hat der Nachbar gemacht? Jetzt hat er an den Boden geschaut. Nur ein kleines Beispiel. Wenn Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wir dürfen Träger sein der königlichen Werte von Jesus. Und das wird uns noch unterstrichen, gerade im nächsten Vers. Hier spricht jetzt der König. Und er sagt, schön bist du, meine Freundin. Wunderschön bist du. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Das wird hier Sulamit zugesprochen. Die Sulamit, die noch scheu war, die voller Hemmungen war, die vielleicht voller Komplexe war, die dachte, ich passe ja gar nicht zu diesem König, haben wir letzten Sonntag gesehen, ich bin ja schwarz, ich bin ja nur ein Hirtenmädchen. Und jetzt wird ihr das zugesprochen. Schön bist du. Und das ist, um das geht es hier auch. Die Geliebte soll immer mehr auch zur Königin werden. Die Geliebte soll immer mehr auch königlich handeln. Und damit sie das kann, muss sie wissen, wer sie ist. Und das wird ihr zugesprochen. Schön bist du, meine Freunde, wunderschön bist du. Und das gilt auch für uns. Um als Nachfolger von Jesus unverkrampft zu leben, seine Werte auszuleben, müssen wir wissen, wer wir sind in Christus. Müssen wir unsere neue Identität in Christus kennen. Und das Großartige ist, diese Identität ist uns im Evangelium zugesprochen. Ich möchte es zum Abschluss noch zeigen mit zwei Stellen. Das gibt ja ganz viele, nur zwei Stellen. Die erste aus Matthäus 17, Vers 5. Das ist eine Aussage, die Gott vom Himmel macht bei der Taufe von Jesus am Jordan. Da kam plötzlich eine Stimme aus dem Himmel und die sagte hörbar von Gott, vom Vater, das ist mein geliebter Sohn, dieser Jesus, der sich jetzt taufen ließ, über den ich mich von Herzen freue. Was heißt das für uns? Wenn dieser Jesus jetzt in mir wohnt, dann sagt und spricht Gott mir das genau Gleiche zu. Dies ist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter, über die oder der ich mich von Herzen freue. Das heißt ja nicht, dass er Gott über alles freut, was wir tun, aber er freut sich über uns, wie der Bräutigam über die Braut. Und im Kolosser 1, Vers 22 ist das noch ein bisschen theologisch mehr ausformuliert, wo es heißt, indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt und die Folge davon ist, jetzt gehören wir zu Gott und stehen, jetzt können wir die Verbindung machen zum Hohelied, makellos oder rein oder schön und befreit vor aller Sünde vor ihm da. Also zusammenfassend nochmals, damit wir als Nachfolger von Jesus unverkrampft leben können oder das Leben genießen können, seine Werte ausstrahlen können oder um Frucht für Gottes Reich zu bringen, darf ich es nochmals sagen, müssen wir unsere Identität in Christus kennen, bejahen und immer wieder, heißt es im Neuen Testament auch, bleiben, bleibt in mir. Bejahen. Ich bin auch schön, geistlich gesehen, in den Augen Gottes, reingewaschen durch das Blut von Jesus. Gott freut sich durch Jesus Christus über mich. Das gibt Identität, damit wir auch königlich handeln können. Ich schließe mit einem Zitat von Gerhard Meyer, wie schon letzten Sonntag. Er sagt, in dieser Hinsicht hat das Alte Testament durch das Hohelied dem Neuen Testament bereits vorgearbeitet, was unsere Identität in Christus ist, als heiß geliebte Braut und Kinder Gottes. Amen. Darf ich noch mit uns beten, bevor wir nachher noch in den Lobpreisblock einsteigen dürfen? Darf ich euch bitten, nochmals aufzustehen? Herr Jesus, wenn wir dieses Buch lesen und auch heute Morgen uns damit beschäftigt haben, dann staunen wir, welche Tiefe deiner Gedanken, deiner Liebe, Tiefe auch des Evangelium bereits in diesem alttestamentlichen Buch uns entgegenleuchtet. Danke, Vater im Himmel, dass du uns in Christus über uns freust, dass wir schön sein dürfen in deinen Augen, als Sünder, rein gemacht durch das Blut von Jesus vor dir. Und hilf uns, dass wir das immer wieder bejahen, dass wir von dieser Identität her leben, dass wir unseren Selbstwert nicht in anderen Dingen suchen, wo wir dauernd enttäuscht werden. Dass wir das ausstrahlen können, was du durch uns wirken willst. Wir danken dir auch für die Gemeinde und wir bitten auch für die nächste Woche, auch für diejenigen, die schwierige Momente vor sich haben. Wir bitten auch für unsere lieben Leute im Seniorenzentrum, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können, zum Teil auch Schmerzen haben, dass du sie segnest. Amen.